herzlich willkommen zu unserer zweiten Agile Late Night Show Podcast Folge. Heute live mit Agile at Brainlab. Ich würde euch bitten, alle die Kamera anzumachen, so wie wir es auch gemacht haben. Und in der Zeit, wo ihr das macht, erkläre ich euch so ein bisschen, was das neue Konzept ist, die Agile Late Night Show mit dem Podcast zu verbinden. Da viele uns gefragt haben letztes Jahr, ob sie die Aufnahme von unserer Show bekommen und wir die Show aber an sich diese ganze Stunde ungern verschickt haben, weil sie dann doch irgendwie so interaktiv war, dass man das im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht so gut nachvollziehen kann. Deswegen haben wir uns für eine Agile Late Night Show plus Podcast Folge entschieden. Und okay, Konstantin, du bist im Auto, ist in Ordnung, dann musst du die Kamera nicht anmachen. Und ja, um das heutige Thema damit anzupreisen, Agile at Brainlab, der Special Guest, den wir hier live zwischen uns haben, Dr. Frederik Siedmann.
Hallo.
Hallo. Genau, ist gerade eben von München Riem zu uns gekommen. Ich glaube, 10 Minuten hast du gebraucht, oder?
15 mit Verkehr, ja.
15 mit Verkehr, ja. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Bürogebäude von Brainlab. Das ist der alte Flughafen in München-Riem. Das ist der rote Tower mit oben mit dem Glas. Werden wir aber gerne später nochmal drauf eingehen. Bevor wir starten, würde ich euch bitten, dass wir ein gemeinsames Warm-up machen. Und das gemeinsame Warm-up sieht so aus, dass wir uns erstmal gerade hinsetzen und mit den Fäusten anfangen, vielleicht konntest du nur mit einer Hand auf die Brust zu klopfen. So ruhig ein bisschen fester, sodass man merkt, so okay, da tut sich was. Und dann habe ich mir gedacht, damit ihr, wenn ihr euch dann gleich auch unmutet und euch dann besser später selber hören könnt, machen wir ein kleines Stimmtraining. Und dann fangen wir mal mit dem Au. Super, vielen herzlichen Dank. Ja, Axel, willst du weitermachen?
Ja, wir beginnen mit unserem Ritual, dem Gesundheitsritual. Agile besteht ja aus Ritualen, Frederik.
Ich gebe das weiter.
Dafür
danke.
Der naturtrübe.
Ich gebe das auch mal weiter.
Nein. Der naturtrübe Apfelessig, der laut Luise viele gesundheitliche Vorteile hat, die jetzt, glaube ich, eingeblendet werden. Er kurbelt den Stoffwechsel an, stärkt das Immunsystem, wirkt entgiftet, bekämpft im Darm Fäulnisbakterien, heilt oder fördert die Wundheilung. Das Fell, die Haare werden glänzend und geschmeidig und vieles mehr. Zum Wohl!
Zum Wohl. Prost.
Können wir euch zu Hause auch nur empfehlen.
Auch für die Entkalkung des Körpers ist es sehr gut.
Manchmal verändern sich die Stimmen. Dadurch ist das jetzt auch der Fall.
Das sind die geheimen Nebenwirkungen des Apfelessigs.
Ja. Ist meine Stimme immer noch die gleiche?
Vielleicht. Also, nicht die gleiche. Okay. Ja,
komisch. Dann
mache ich mit der Stimme
weiter, die ich habe.
Also ich höre meine Stimme noch genauso, aber die Kollegen nicht, oder? Okay. Gut, es hat Nebenwirkungen, das mit dem Apfelessig. Hätten wir euch vorher sagen sollen. Zu spät.
Axel, ich dachte ja, heute kriege ich irgendwie einen großen Blumenstrauß von dir. Ich meine, auch als Papa kann man ja seiner Tochter mal ein paar Blumen schenken, ne?
Ja, da sind sie.
Ja, die kommen aber nicht von dir.
Nein, das ist auch mit Absicht, weil eigentlich ist heute gar nicht primär der Valentinstag, haben wir von Frederik gehört, nämlich.
Es ist Welt-Mettbrötchentag heute.
Welt-Mettbrötchentag. Also
das überlagert den Valentinstag. Weil ihr auch ohne Blumen nach Hause kommt, ihr habt damit eine super Ausrede.
Dann holt ihr euch einfach schön noch ein Mettbrötchen aus dem Supermarkt. Da wird sich vielleicht auch die ein oder andere Dame drüber freuen.
Gut, kommen wir zu dir, Frederik. Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Einmal dass du da bist als Person von dieser wirklich hochinteressanten Firma Brainlab. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber vielleicht erstmal ein bisschen zu dir und wie es zu dir kam. Geboren bist du in
Hamburg.
Und zwar im Stadtteil
Eppendorf.
Eppendorf. Du sagst, Hamburg ist für dich die schönste Stadt.
Ich bin da vielleicht etwas beeinflusst, ja, aber für mich ist Hamburg eindeutig die schönste Stadt, sagte der, der nach München gezogen ist.
Und dann bist du aber nicht da geblieben, das hat dich dann woanders hingebracht?
Ich bin von Hamburg, dachte ich mir, ist es nicht nördlich genug, bin dann noch ein Stück nördlicher von Hamburg gewesen, Schleswig-Holstein oder Dithmarschen für die Fachkundigen.
Wo denn da in Dithmarschen?
Um Büsum rum. Büsum kennen viele, ja. Da macht oder hat man zumindest mal Urlaub gemacht.
Ja, meine Jugend habe ich da verbracht. Zwischen Meldorf und Heide hat meine Oma gewohnt.
Die Ecke kenne ich sehr gut.
Echt?
Ich bin in Büsum eine Zeit lang zur Schule gegangen.
Da können wir jetzt Plattdütsch schnacken, was?
Ja, ist ein bisschen eingerostet, nicht?
Ja.
Das geht schon. Genau. Und ja, von da aus mit Umwegen über den Zentralharz Richtung Bielefeld zum Studium. Mhm. Zwischendrin einen Abstecher noch gemacht zur Bundeswehr damals noch. Musste man das noch machen?
Oh.
Ich war damals in Celle. Damals gab es noch eine Panzertruppe in Celle.
Ja.
Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Also weder die Panzertruppe noch die Wehrpflicht. Also schauen wir mal. Genau, und dann Studium Bielefeld und von da aus dann nach dem Studium sozusagen nach München.
Ja, nach München. Erstmal zur BMW.
Richtig, erstmal streng genommen in die Beratung, dann über diese Beratungsfirma zu einem Entwicklungsprojekt bei BMW gekommen. Die haben dann relativ schnell gesagt oder mich gefragt, ob ich nicht vielleicht bei BMW arbeiten will. Das dann gemacht, fast 9 Jahre lang. Und von da aus dann sozusagen der Wechsel in die Medizinbranche und zu Brainlab.
Ja. Und in beiden Firmen warst du schon mit Scrum und Agile oder sogar davor in die Firma gekommen?
Ja, gute Frage. Also ja, der Kontakt war schon vorher da. Gerade im Studium hat man viele der Sachen gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und dann sukzessive hinterher gelernt, was man da eigentlich gemacht hat. Bei BMW aber vor allem als Softwareentwickler angefangen. Und dann in die Rolle des Agile Coaches oder Scrum Masters sozusagen reingewachsen. Ja.
Apropos Bielefeld, wir haben einen berühmten Gast aus Bielefeld, den Jens Bunte. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Jens kommt von Böllhoff aus Bielefeld. Du bist Böllhoff. Jetzt auch in Bielefeld, Jens, oder?
Noch nicht.
Wir arbeiten dran.
Dann ist die bielefelderischste Frage, die man stellen kann, kannst du beweisen, dass du in Bielefeld bist?
Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, diese Story.
Es gibt eine Internet... Genau, das ist das eine und es ist deswegen, finde ich, persönlich besonders lustig, weil es angefangen hat tatsächlich als eine Story von einem Professor, ich glaube in Berlin, der vor vielen, vielen, vielen Jahren damit zeigen wollte, wie schnell sich eine solche Story im Internet verselbstständigen kann. Und wenn man heute Leute fragt, was wisst ihr von Bielefeld, ist in 90% der Fälle das die Antwort.
Wahnsinn.
Ja.
Ja. Und ein Beweis für die Effektivität von Storytelling. Julia, wir haben 3 Fragen an den.
Ja, du heißt Dr. Frederik Siebmann. Das ist ein ziemlich langer Name. Gibt es davon auch eine kurze Version? Einen Spitznamen?
Davon gibt es einen Spitznamen. Ein norddeutscher Spitzname, Fiete, ist tatsächlich der Spitzname. Oder Fide, wie wir sagen würden.
Ja.
Ne? Und die Geschichte ist ganz witzig, weil in meinem ersten Zeugnis, erste Klasse Grundschule, damals nur Text, keine Noten, steht der Satz Frederik, genannt Fiete, und es war so, ich habe einen Ausflug gemacht mit meinen Eltern damals und wir haben sozusagen einen Schäfer besucht, der also Schafe geschoren hat und das fand ich sehr beeindruckend und hatte dann beschlossen, Schäfer zu werden. Ich hatte aber nicht ganz verstanden, dass das Schäfer ist und der Schäfer hieß Fiete. Und ich bin wochenlang rumgerannt und habe allen erzählt, ich möchte Fiete werden.
Im doppelten Sinne.
Ja, im doppelten Sinne.
Genau. Zweite Frage.
Okay. Das heißt, du wurdest nicht Schäfer?
Nicht Schäfer, nein.
Aber du hattest bestimmt schon mal einen Fehlkauf.
Immer mal wieder. Danke, Internet. Mein letzter Fehlkauf hat tatsächlich mit meinem Hobby zu tun. Ich fotografiere sehr gerne. Und für Foto gibt es so Soft-Release-Buttons. Und ich habe mehrere Soft-Release-Buttons aufgrund des Preises bestellt, um dann festzustellen, dass es tatsächlich nur einer war. Und ich traue mich gar nicht zu sagen, was dieser eine gekostet hat. 60 Euro. Ja, Fehlkauf.
Harmlos.
Welcher Film bringt dich zum Lachen?
Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh, yeah. Und spätestens die Stelle, wo er das Murmeltier fahren lässt, erwischt mich jedes Mal.
Oh, die weiß ich jetzt gar nicht. Echt?
Ja, an einer Stelle lässt er das Murmeltier fahren. Da breche ich dann ab.
Ja, cool.
Witzig.
Danke. Gut, du kommst von Brainlab oder bist ja jetzt bei Brainlab. Nicht jeder kennt Brainlab und deswegen zeigen wir mal ganz kurz ein Video über Brainlab, 1,5 Minuten. Vielen Dank, Luise. Beginnt gleich mit einer Szene über Chicago, wo wir zusammen auch mal waren, wo der St. Patrick's Day war und die einmal im Jahr den Fluss durch Chicago grün färben mit Lebensmittelfarbe, ne?
Und es war richtig kalt.
Ja. Here we go. Ist mit Ton?
Video, jeden Fall.
Brainlab begann ja mit einer coolen Story mit dem Gründer Stefan Filzmeier. Das weißt du besser. Erklär mal.
Jeder Brainy kennt die Geschichte. Stefan hat zu Studienzeiten beschlossen, ein Buch zu schreiben, damals über 3D-Computergrafik. Und es gibt auch sehr wenige Interviews mit Stefan und es gibt aber eins auch im Internet zu finden, wo er die Geschichte auch ein bisschen erzählt hat. Und es war wohl so, dass der Verlag offensichtlich nicht davon ausgegangen ist, dass sich dieses Buch besonders oft verkauft und deswegen Stefan da einen sehr guten Deal aushandeln konnte, um dann das Buch aber sehr gut zu verkaufen. Und das Geld, was er damit eingenommen hat, hat er benutzt, um Brainlab zu gründen tatsächlich. Also schon sehr cool. Habe ich so auch noch nie gehört.
Ja. Als ich euch mal besucht habe, habe ich von der Geschichte gehört, dass er zwischen den Meetings läuft. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, waren wir da zusammen? Ich glaube schon. Ich erzähle davon, dass ich davon gehört habe und dann hat man die Schritte gehört am Besprechungsraum vorbei. Also das macht er wirklich. Jetzt hat er sich vor weniger Zeit aus der CEO-Position von Brainlab zurückgezogen.
Das ist korrekt, ja. Seit 1. Januar ist Rainer Birkenbach unser CEO. Und Stefan hat eine neue Herausforderung übernommen. Ja, wir haben eine Firma, einen Spin-off, SnakeOS. Und die haben jetzt einen neuen CEO, den Stefan.
Wie groß ist die?
Das ist eine gute Frage, kann ich gar nicht genau beantworten. Ich würde mal um die 200 Leute sagen. Also auch nicht mehr so ganz klein.
Ja. Und das Gebäude, in dem ihr wirkt, das konnte man ja gerade in dem Video sehen, das ist der alte Flugplatz Riem. Ich weiß nicht, ob einer von euch den noch kennt. Und in dem Tower, also Jens nickt. Ja, ich bin auch damals zwischen Düsseldorf und München hier gependelt. Da hat man immer viele Schauspieler getroffen. Weil das war alles so klein und überschaubar, ne? Aber in diesem Tower oder an dem Flugplatz, der ist jetzt, da ist was Schlimmes passiert. Und gerade vor kurzem, wenige Tage vorbei, wurde dem gedacht.
Ja, am Montag.
Julia, du hast
es
am Montag, ja. Jetzt am Montag.
Gab quasi eine offizielle ein offizieller Erinnerungstag habt ihr da gefeiert und konntet irgendwie ein symbolisch das auch nochmal, Ise, glaube ich, hatte auch noch gerade ein Foto. Genau, da wurde endlich der Erinnerungstag genehmigt oder wie war das oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das Vorhaben ist schon, also die Idee hat Stefan schon länger gehabt, auch zusammen mit der Stadt, aber wie man sich das vorstellen kann, Kunstwerk und so, das ist alles nicht so ganz einfach, bis man dann weiß, wo es stehen soll, was es überhaupt, wie es aussehen soll. Und es ist ein sehr sensibles Thema, deswegen wollten wir uns da auch die Zeit nehmen. Und das Kunstwerk selber ist tatsächlich, jeder, der da vorbeigelaufen ist schon mal, hat es schon gesehen. Es war also schon längere Zeit fertig. Aber mit dem Jahrestag wollte Stefan dann auch die Eröffnung machen. Das heißt, die Mitarbeiter kennen das Kunstwerk jetzt schon länger, weil wir buchstäblich jeden Tag, jeden Morgen daran vorbeilaufen. Aber die offizielle Eröffnung auch von der Gedenktafel, die man auf dem Foto sogar auch sehen könnte, es ist ein bisschen früher aufgenommen, die ist sozusagen hinten rechts hinter dem Kunstwerk, um eben da auch ein bisschen eine Lücke zu schließen in der Münchner Geschichte.
Cool.
Da ist was Schlimmes passiert, ne? Das war ein Attentat.
Das war ein Attentat, ja, genau. Und damals hat sich eben jemand auf die Handgranate, die geworfen wurde, draufgeschmissen sozusagen und hat damit, der Ari Katzenstein hat damit eben viele Leben gerettet.
Unglaublich.
Und also ich kann jedem nur empfehlen, da gibt es einen nicht ganz einfach zu verdauenden, aber sehr guten Film auch dazu, findet man alles auf der Seite. Das ist also unbeschreiblich. Ja. Und deswegen bin ich auch stolz, dass das jetzt bei uns vor der Haustür steht.
Ja, großer Respekt.
Sein Leben geopfert.
Ja.
Gut. Jetzt kommen wir in Richtung unserem Thema Agile. Und wir haben nicht nur eins diesmal, wir haben eine ganze Reihe, wir haben 5 Fragen in unserem Vorgespräch.
Das haben wir aber nicht. Nein.
War das so ergiebig, dass wir gesagt haben, wir machen sie alle 5. Dazu wäre es gut, wenn wir im Dialog bleiben mit euch. Wir haben dazu ein Menti vorbereitet. Wenn ihr euer Smartphone zückt, dann...
Mit den gleichen 5 Fragen, die wir auch Frederik fragen?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja. Und wenn ihr hier mit dem QR-Code Kamera in menti.com geht oder ihr gebt menti.com ein und dann den Code. Der Code ist hier auf der Seite geteilt oder die Luise gibt ihn auch nochmal in den Chat.
Lautet 56858543. Ich wiederhole 56858543.
Das sind unsere 5 Themen, die wir heute tiefer legen wollen, aber gemeinsam mit euch enthalten. Wenn ihr gleich soweit seid, ich fange schon mal an, ins Thema einzuleiten. Eine unheimlich spannende Frage ist jetzt nach über 14, 15 Jahren, wo wir Agile in den Unternehmen in der Mechatronik, also auch Medizintechnik, einführen. Und die Rolle des Agile-Coaches implementieren, was ja ganz neu war für die Industrie, dass man einen Coach nicht nur dann halte, wenn man was ausgefressen hat oder so der letzte Versuch vor der Kündigung mit jemandem, sondern es wurde jetzt etabliertes und akzeptiertes Element der Organisation, der im Übrigen nicht Fulltime Agile Coach sein muss, sondern aus unserer Sicht 20% pro Team, dass die, wenn sie das eine Zeit lang sind, natürlich wie alle anderen auch, sich überlegen, wie geht's denn weiter mit mir und was gibt's da für Karrierepfade? Mhm. Und genau das spannende Thema, das legt ihr auch tiefer. Du hast ihn ja schon vorgelegt. Du bist ja vom Agile Coach oder wie hieß es vorher nochmal, jetzt zum Agile Leader Coach geworden, oder?
Lead Agile Coach.
Ne? Genau so. Also das ist die Fragestellung, die wahrscheinlich viele Firmen auch haben. Ich war am Anfang eigentlich Lead Project Manager, habe aber die Rolle ausgeführt Corporate Agile Coach. Und also das sagt sich nicht nur schwierig, sondern sieht auch nicht so richtig gut aus auf so einer Visitenkarte. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, ist eben genau dann auch, wenn man Leute hat, die das machen können und wollen und da typischerweise auch so ein bisschen Herzblut mitbringen, zumindest die Agile Coaches, die ich so kennengelernt habe, waren nie Leute, die gesagt haben, mach ich halt, sondern das waren immer Leute, die wirklich mit Begeisterung auch dabei waren. Die wollen aber dann natürlich auch irgendwann sich weiterentwickeln, auch in dieser Rolle.
Aber was war für dich so der große Unterschied vom Agile Coach zum Lead Agile Coach?
Für mich war vor allem der Unterschied, dass, also es gibt drei Kernbereiche, sage ich immer, um die sich ein Agile Coach traditionellerweise kümmern muss. Das ist natürlich einmal, wenig überraschend, die Teams, die Entwicklungsteams. Mhm. Es gibt aber eben noch zwei andere wichtige Bereiche, die gerne vergessen werden. Und das ist einmal, was wir als technische Exzellenz bezeichnen und eben auch das, was die Organisationsentwicklung angeht. Das sind also drei große Bereiche. Und spätestens, wenn man eben auch im Team anfängt, stößt jeder Agile Coach irgendwann auch an bestimmte Grenzen, wo es vielleicht nicht ganz so einfach weitergeht, wo vielleicht auch das Team in dem Einflussbereich Grenzen hat. Und dann spätestens werden diese anderen Bereiche extrem wichtig. Und da muss man dann eben auch die Agile Coaches weiterentwickeln, dass sie ihm das machen können. Ja.
Ich glaube, Weiterentwicklung ist immer gut. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann ergibt die sich ja auch naturgemäß, dass man immer mehr Erfahrung hat. Die Frage ist, die sich vielleicht manche stellen, muss man das jetzt auch wieder so hierarchisch machen, von dem man eigentlich mit Agile wegkommen will? Und muss das wieder so mit Titeln sein? Aber lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Wir haben hier schon ein paar Antworten von euch. Da gibt es den Release Train Engineer aus dem SAFE und den Lead dazu. Genau. Oder ja, eine Alternative zur Leitung bzw. Managerposition. Ja, also wenn jemand, so verstehe ich dich, in der disziplinarischen Leitung ist, dann kann er da auch mal rausgehen. Und so habe ich das auch in allerdings noch wenigen Unternehmen erlebt, dass das gleichwertig mit gleicher Akzeptanz im Unternehmen auch machbar war, dass man mal wegkommen kann von diesem typischen, je mehr Leute, desto mehr bin ich wert. Mhm.
Für den Agile Coach extrem wichtig war natürlich auch disziplinarische Führung, gerade von den Teams, die man ja eigentlich coachen soll. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Pfad, sage ich mal. Mhm. Das ist schwierig für einen Agile Coach, auch immer dann genau deswegen, was ist überhaupt eine Karriere für einen Agile Coach, wenn ich quasi eigentlich ja per Definition nie wirklich Teams dann disziplinarisch führen darf. Das sind natürlich Fragen, die man dann auch beantworten muss. Der Lead-Teil, hattest du kurz angerissen, braucht man jetzt dann eine Hierarchie? Das ist dann irgendwann eher eine Praxisentscheidung. Wie nennt man jetzt dann die Person, die dann vielleicht auch Agile-Coaches unter sich hat? Da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann. Bei uns im Unternehmen gab es eben ein bestimmtes Namensschema für solche Job-Title, wo man sich dann einfach dran orientiert hat. Mhm. Und da kommt es dann her. Das soll aber nicht heißen, dass es in der Agile Coach Community irgendwie eine Hierarchie gibt. Ich arbeite genauso wie mit Entwicklungsteams bei uns.
Operativ.
Ist mir auch wichtig, weil sonst verliere ich da irgendwann den Kontakt.
Das genauso, heißt, du hast jetzt keine Verantwortung für die anderen Agile Coaches, sondern bist eher als
Supervisor.
Supervisor, Mentor, irgendwie Sparringspartner oder so?
Ich bin entweder für alle oder für kein Team zuständig sozusagen, je nachdem, wie man drauf guckt. Ich habe aber einen relativ starken Fokus auf auch die Organisationsentwicklung für die gesamte R&D sozusagen. Also nicht nur für in einem Bereich, sondern das kennen wir alle. Die Produkte, die wir in der Medizinbranche typischerweise haben, sind hoch vernetzt, haben alle Abhängigkeiten in alle Richtungen. Mhm. Und das klassische Silo auch zwischen den Produkten, es funktioniert halt einfach nicht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass dann Teams komplett unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Rhythmen haben, das ist eine Komplexität in der Entwicklung, die man sich einfach nicht noch zusätzlich aufbürden möchte.
Ich glaube, das ist eine interessante Information für alle, weil, und es macht ja auch Sinn, weil du, wenn du auch als operativer Agile Coach in den verschiedenen Teilen der Organisation bist und dich auskennst, damit eine ideale Position hast als Organisationsberater intern zum CEO oder CTO, wenn es um Organisationsverbesserungen geht, daran mitzuwirken. Ich würde noch anbieten, die Stelle oder die Steigerung vom Agile Coach zum Agile Leadership Coach, also auch Führungskräfte zu begleiten auf ihrem Weg, was sicherlich nochmal eine andere Nummer ist, andere Skills braucht. Deine Rolle als, wir nennen es Agile Transition Coach oder Lead Agile Coach, der die gesamte agile Bewegung weitertreibt und dafür auch Zeit haben muss. Und es gibt in manchen Unternehmen, gerade habe ich es auch noch gelesen, dann sogar die Rolle, Agile Coaches auszubilden, als Trainer.
Ja.
Also es gibt genügend Möglichkeiten, sich da inhaltlich auf einen weiteren Leveln weiterzuentwickeln.
Ja. Und dann je nachdem, also gerade für die Technical Excellence an der Stelle, also ich habe Informatik studiert und Robotik meine Doktorarbeit geschrieben, da fragen mich Leute immer, und warum bist du jetzt Agile Coach? aber das ist eben genau der Punkt. Man muss die Probleme der Teams auch verstehen können, wenn man ihnen irgendwie beibringen möchte, wie sie arbeiten. Ja, also das funktioniert halt nicht, wenn man das nicht selber mal erlebt hat.
Ja. Das ist sicher mehr Akzeptanz mit dem Hintergrund. Wenn du sagen kannst, ich habe auch mal was Vernünftiges gemacht.
Ja, genau. Das ist auch immer meine Formulierung.
Ja. Gut, haben wir doch abgegrast. Oder gibt es von euch noch was zu ergänzen? Ich meine, ihr habt das ganz toll und ich glaube, wir haben das gut einbinden können. Wenn ihr einverstanden seid, auch mit dem Blick auf die Uhr, gehen wir mal in unser zweites von den 5 Themen. PEP mit Agile verheiraten. Mhm. Danke, ja, danke für das schöne Clipart oder Giphy. PEP mit Agile verheiraten. Das ist ja in vielen Unternehmen irgendwie immer noch so alte Welt, neue Welt oder klassisches Projektmanagement und agiles oder neues. Teilweise, wer darf denn wo arbeiten? Muss ich jetzt wieder zurück und so? Und es gibt auch Unternehmen, die haben sich eine Definition geschaffen. Da ist am Anfang, wenn ein Projekt gestartet wird, so eine Art Weiche. Gehen die jetzt dahin oder dahin? Macht das aus deiner Sicht Sinn?
Ich glaube, die wichtigste Frage eigentlich an der Stelle ist, sind es wirklich zwei Welten? Ich habe das an unterschiedlichen Stellen erlebt, dass man dann auch immer in diesen Konflikt kommt, wir gegen Agile oder Agile gegen uns, was natürlich bei vielen Menschen eine ganz natürliche Abwehrreaktion hervorruft. Rainer Birkenbach hat bei uns das auch relativ schnell erkannt, dass eben dieser Konflikt nicht sein sollte. Und deswegen haben wir das tatsächlich verheiratet. Und es gibt ja viele Beispiele, wenn man das auf einer Projektebene macht, wie das funktionieren kann, wie man die entsprechenden agilen Methoden einsetzen kann, um einen Projektplan auch aufzustellen. Auch wie man da sozusagen entsprechend mit Deadlines umgeht und so weiter. Es gibt so viele Gerüchte über die agile Arbeitsweise von jeder darf machen, was er will und planen tun wir sowieso nicht. Und eigentlich wissen wir auch gar nicht, was wir tun. Ist natürlich alles Quatsch, wir wissen das. Und wenn man die dann eben auch größer skaliert, eben über Projektgrenzen hinweg größer macht, dann funktioniert das ganz hervorragend. Ist es viel Arbeit? Ich will das gar nicht kleinreden. Wir sind wirklich mit Kollegen den kompletten Entwicklungsprozess von links nach rechts komplett durchgegangen mit allen Punkten, die überall nach wie vor dokumentiert sein müssen, nachweisbar sein müssen. Wir sind Medical Device, ja. Alles, was damit irgendwie zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass die agile Arbeitsweise da eigentlich die perfekte Wahl ist. Gerade wenn man sich dann auch anguckt, wie benutzen wir eine Definition of Done, eine DOD? Wie kann man dann sozusagen, die häufigste Frage, die ich bekommen habe, ist immer, wie gehen wir denn mit diesen ganzen Dokumentations- und Medical-Device-Themen dann um? Die passen nicht in einen Sprint, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ist auch richtig, aber genau dafür haben wir ja eben eine Definition of Done und eben auch ein, in der Literatur heißt es Undone Work, ist immer ein bisschen unsexy, aber das die Gefahr ist halt immer, dass man es ignoriert und das ist das genau eine, was man nicht tun darf. Man muss sich halt nur klar werden darüber, wie gehen wir mit diesem Undone Work um. Wollen wir wirklich versuchen, das immer in einen Sprint reinzudrücken? Gibt es da andere Varianten? Und solange man das vernünftig macht und auch alle entsprechend abholt, funktioniert das ganz hervorragend.
Ja.
Du hast Du hast ja gesagt, es war sehr aufwendig und ihr habt ja wirklich den ganzen Entstehungsprozess quasi agilisiert. Was würdest du sagen, ab welchem Zeitpunkt oder ab wann konntest du es festmachen, dass es sich rentiert hat? Nach dem ganzen Aufwendigen. Wird ja nicht wahrscheinlich, wenn du es quasi agilisiert hast, Montag, am Dienstag gleich, ach, schönes Gefühl, hat also ganz alles gut geklappt.
Fertig. Ich glaube, viele der Sachen kann man fast gar nicht messen, weil da natürlich viele Sachen auch dabei sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn wir über Softwareentwicklung sprechen, ja, dann sprechen wir auch über Test-Driven Development, wir sprechen über Pair- und Mob-Programming in einer agilen Welt und natürlich kann man dann versuchen, irgendwie herzuleiten, warum sich das jetzt auf einer finanziellen Ebene lohnt, mehrere Entwickler gleichzeitig an den Rechner zu setzen. Das wird aber immer scheitern. Wenn man dann aber die ganzen anderen Nebeneffekte dazu nimmt, dass man natürlich eine viel bessere Test-Coverage sowieso hat, dass man ein besseres Design von Anfang an hat, dass das Learning zwischen den Entwicklern viel größer ist, dass es sozusagen eigentlich keinen Code mehr gibt, den niemand kennt, den niemand sich traut anzufassen. Wie will man das messen? Also ich würde eher empfehlen zu sagen, man sollte sich bestimmte Ziele setzen, die man dann erreicht, aber nicht versuchen, krampfhaft irgendeine Zahl herzurechnen, wo man dann sagt, ich habe 80% Performance-Gewinn, 90%, 200%, also die Prozentzahlen sind willkürlich. Das wissen viele Leute auch, deswegen versprechen sie so viel. Ja? Also ich würde lieber nach ganz konkreten Zielen suchen, in meinem eigenen Kontext und die erreichen. Aber nicht irgendwie, wir wollen 80% besser, schneller werden. So, das funktioniert nicht.
Okay. Pair Programming muss man noch ganz kurz erklären. Und den Rainer Birkenbach auch noch. Pair Programming ist ja, wenn zwei Softwareentwickler, also einer, der codiert und der andere, der vorher Testing oder Qualitätssicherung betrieben hat, wirklich zusammen an einem Rechner arbeiten, nur eine Tastatur haben ne, und dabei gezwungen sind, sich auszutauschen und ich diesen Sparringspartner, dieses Check and Balance eingebaut habe in den Entstehungsprozess. Ja.
Absolut. Das beste Beispiel ist immer, überall haben wir besonders in der Medizintechnik ein Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Ja, wir werden nie irgendwo irgendwas machen, was nicht irgendjemand gereviewt hat. Und das Verrückte daran ist dann irgendwann, wenn ich dann etwas mache und je mehr Zeit vergeht zwischen dem, wann ich es gemacht habe und du müsstest mich reviewen und wenn du direkt neben mir sitzt, haben wir es ja gerade gemacht, deswegen kannst du es gut reviewen. Mhm. Wenn da jetzt aber Stunden, Tage, Wochen dazwischen liegen, dann ist der Aufwand für dich, das zu reviewen, nochmal genauso hoch, wenn nicht höher, wie der Aufwand, den ich betrieben habe, um es überhaupt zu schreiben.
Ja.
Und dadurch kommen Verzögerungen rein, ich kriege vielleicht das Feedback gar nicht. Ich warte ja dann auf dein Feedback und in der Zeit sitze ich ja nicht rum, sondern nehme vielleicht schon das nächste. Mhm. Und dann hast du aber ein wichtiges Feedback, dann muss ich das wieder unterbrechen, dann muss ich da wieder was machen. Und irgendwann springe ich nur noch zwischen Interrupts hin und her. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bekannt klingt beim einen oder anderen, aber das wird halt massiv unterschätzt, wie schlimm das werden kann. Ja.
Rainer Birkenbach war einer der ersten im Team von Stefan Filzmeier.
Das ist korrekt.
Nummer Rainer oder ist fünf, oder?
Einer der ältesten sozusagen bei Brainlab. Ich möchte Nummer drei sagen, ich weiß es aber tatsächlich nicht so genau.
Ja.
Und war lange Zeit CTO und hat jetzt zum Anfang des Jahres sozusagen den Staffelstab übernommen vom Stefan und ist seit 1. Januar CEO.
Läuft er jetzt auch zwischen den Meetingräumen?
Er läuft auch, ja. Er läuft viel.
Gut. Gehen wir. Möchtet ihr noch was ergänzen oder eine Frage stellen, wenn ihr sagt, das ist mir noch zu wenig beantwortet, PEP und Agile? Vielleicht noch ein Wort dazu. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema in vielen Unternehmen, weil die agile Arbeitsweise die Dailies hat, die Sprints hat, die Etappen hat über 3 Monate, bietet wenig im Sinne von End-to-End bis zum Start of Production. Ne? Und von daher liegt es auf der Hand, Meilensteine und bewährte Prozesse und Verfahren, Freigaben, die über die 3 Monate hinausgehen, weiter zu systematisieren und das Ganze zusammenzubringen. Also es gibt keinen Grund, weder das eine noch das andere alleine zu machen.
Und wenn man den Kontext bei sich gut versteht, ist das in der Regel auch überhaupt gar kein Problem. Also wir machen, bei uns heißen die Etappen dann Legs, als sozusagen auf Englisch, wenn ich ein Relay Race, also einen Staffellauf habe, die Etappen da dazwischen heißen Legs. Hm. Und so heißen die bei uns sozusagen. Und nach diesen Legs tickt alles im Unternehmen. Das ist unser gemeinsamer Rhythmus sozusagen.
Ja.
Also vom buchstäblich Aufsichtsratsreport bis zu den, was die Teams liefern, tickt alles nach Legs.
Ja. Wie ist es bei Daimler Truck, der Beat? Der Drumbeat.
Drumbeat, ja.
Der Drumbeat, auch schönes Wort. Also, wenn ich die Mentees lese, ihr bestätigt. Super. Gehen wir zur dritten Frage oder zum dritten Thema. Agile in der Medizintechnik. Mhm. Ein Grund, warum viele das noch nicht eingeführt haben, weil sie Sorge haben, dass das den FDA-Ansprüchen nicht genügt. Mhm. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Scrum in der Software mit alle 2 Wochen ein Shippable Product programmiert wurde. Ne? Und ich glaube, da ist viel Schaden mit angerichtet worden.
Ja, Nomenklatur ist vielleicht nicht unsere Stärke gewesen damals. Also vielleicht zum Shippable Product, der Unterschied ist immer, shippable heißt eine Qualität erfüllen. Das heißt nicht, dass man es tatsächlich shippt. Und das heißt auch nicht, dass es irgendwie schon vollumfänglich ist. Großes Missverständnis, aber auch maximal schlecht benannt vielleicht an der Stelle. Genau. Ich glaube, dass das größte Missverständnis oder auch habe ich auch bei uns zwischendrin immer zwischen den Zeilen vielleicht eher gelesen, war immer, wir dürfen doch gar nicht agil arbeiten. Die FDA verbietet das. Mhm. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Man muss natürlich die Dinge, die Forderungen der FDA erfüllen. Da gibt es überhaupt keinen Weg drumherum. Die FDA ist aber nicht so verrückt und schreibt vor, wie die Unternehmen arbeiten sollen. Das heißt, wie man zu den Artefakten kommt, das muss man entsprechend dokumentieren. Aber wie das passiert, das kann man auf eine agile Art und Weise machen. Und du hast jetzt gerade auch schon von den Milestones gesprochen. Zu Milestones gehört fast auch immer Gates, ja, ein irgendwelche Quality Gates oder ähnliche Gates. Und da ist manchmal auch die Sprache schon wichtig, ja. Wenn man nicht von Gate ist immer etwas, wo das kommt irgendwann und dann gucke ich und dann muss ich ganz viele Sachen machen. Und ein Problem, was ich auch an anderer Stelle beobachtet habe, ist immer, wenn dann der Termin für das Gate um die Ecke kommt, so 1-2 Wochen vorher, fangen alle an und werden ganz nervös und dann wird geguckt und oh, können wir nicht und da, ach, das müssen wir noch machen und ach, hier und die Dokumentation müssen wir noch machen und das ist immer so Release-Stress fast schon. Und wir haben das so in Readiness-Checks umgetauft sozusagen, weil Readiness soll immer sagen, was ist der nächste Schritt. Das ist dann kein Gate, sondern es ist, sind wir ready for development, sind wir ready for release, weil dann kann man auch kontinuierlich überprüfen, haben wir die Sachen. Und irgendwann geht eine grüne Lampe an und sagt, by the way, du könntest auch releasen, wenn du wolltest, weil du hättest alles beisammen. Mhm. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass man nicht immer arbeitet, aufhört zu arbeiten und dann guckt, was man alles vergessen hat, sondern dass man versucht, das kontinuierlich zu
machen. Da kommen interessante Beiträge.
Genau, die Tier 45, hervorragend.
Ja. Kannst du das kommentieren?
Das ist die eine meiner Liebsten. Ich glaube, in der aktuellen Version von 2023. Und das ist die Anweisung, wie man sozusagen in der Medizintechnik mit der agilen Entwicklung umgehen darf oder soll sogar. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich eine Anweisung für die agile Arbeitsweise in der Medizintechnik.
So viel
zum Thema, wir dürfen das nicht.
Genau, du hattest vorhin doch so ein Beispiel von der FDA. Da hast du gesagt, innerhalb von Minuten oder Sekunden.
Ah, das Jona-Institut hat einen sehr guten Newsletter. Und Google hat vor einiger Zeit den ehemaligen FDA-Chef angeheuert sozusagen. Und für den Bereich Software, natürlich reden wir jetzt nicht von irgendeiner klinischen Evaluierung oder ähnlichen Dingen, aber für alles, was wir für die Software, um sie in einem Medizinprodukt auf den Markt bringen zu können, schreiben die eben, sie haben mit denen gesprochen und die können das in Sekunden bauen. Hunderte Male pro Stunde, wenn man es denn will.
FDA-gerecht.
FDA-gerecht, release-fertig. So, und das ist also, das können sich manche Leute gar nicht vorstellen. Das ist natürlich auch etwas, was natürlich Google kann. Die Frage ist immer, wie viel Geld sind wir bereit oder können wir auch überhaupt dafür aufwenden? Nicht jedes Unternehmen verfügt über die Ressourcen von Google. Und eigentlich mag ich auch diese, lass uns mal mit Google vergleichen, nicht so. Aber es ist möglich. Ja, und dann muss man natürlich gucken, wollen wir so viel Geld investieren wie Google, um das in wenigen Sekunden zu machen? Oder reicht bei uns vielleicht schon einfach schneller als 3 Wochen oder so? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie so die Dinge sind. Aber bei uns, einer der größeren Erfolgserlebnisse war wirklich, wo wir dann in der Lage waren, wirklich jeden Tag auf installierten Testsystemen automatisch Tests durchzuführen. Jeden Tag. Mhm. Und das ist schon, das hilft schon sehr in Absolut. Sachen Feedback und gucken, ist man auf dem richtigen Weg und funktionieren die Sachen denn auch. Auch dann, ich habe es vorhin gesehen, jemand hat auch gesagt, PEP und Kundenfeedback, extrem wichtig, extrem schwierig, auch in der Medizinbranche. Ja, man kann ja nicht immer den Arzt kommen lassen, ja, dann sagt er irgendwann auch so, weißt du was, nicht mal. aber es gibt ja Leute, die trotzdem stellvertretend dafür auch Feedback geben können, wenn sie es denn können. Und wir haben zum Beispiel ein Review-Bazaar mehrmals in so einem Leck. Mhm. Und die ganze R&D-Organisation macht dann Review-Bazaar. Man kann also buchstäblich bei uns durchs Haus laufen. Mhm. Gibt es dann auch eine Liste, wo wird was vorgestellt. Und dann kann man integriert mit den Sachen umspielen und den Teams Feedback geben.
Cool. Die Lecks sind die Etappen.
Die Lecks sind die Etappen.
Die Etappen, die 3 Monate, eure Sprints sind wie lange?
Wir haben Teams, die 2 Wochen sprinten, wir haben Teams, die 3 Wochen sprinten.
Aber die synchronisieren sich dann auf die 3 Monate.
Und genau, die haben dann einen Sync-Cycle von 6 Wochen und dann ist ein Leck sozusagen bestehend aus diesem Sync-Cycle. Mhm.
Da haben wir ein Bild, wie sowas aussehen könnte. Ihr habt ja wirklich einfach tolle infrastrukturelle Möglichkeiten, das Bild von im Bürogebäude von Brainlab, wo das dann stattfindet. Und ihr habt ja die Ebenen, das ist so ähnlich wie bei Autoherstellern, die haben ja auch manchmal auf jeder Ebene ein anderes Fahrzeug in der Entwicklung.
Also wir versuchen da die Teams natürlich so nah wie möglich, also physisch nah wie möglich zusammenzusetzen. Mhm. Und man kann buchstäblich, also ich mache das auch tatsächlich so fast wie so eine Reiseroute. Mhm. Ich fange oben an und dann, wenn ich unten beim Kaffee angekommen bin, habe ich alles gesehen sozusagen. Mhm. Und das ist also unglaublich spannend auch an Interaktionen dazwischen, die man nicht planen kann. An Ideen, die da kommen. Und wir haben das wirklich sogar auch schon gemacht, dass wir echte Kunden dazu eingeladen haben. Mhm. Natürlich, also ich bin ja auch ehrlich, ne, passiert jetzt auch nicht jedes Mal, weil das natürlich auch Aufwand ist, wenn Kunden zu uns ins Haus kommen. Aber das, was das auch mit den Teams macht, also Ingenieure diskutieren ja gerne und ist ja auch gut so. Aber wenn die dann mal das Feedback von einem echten Kunden face-to-face live bekommen, während der die Software macht, die gerade entwickelt haben, das sitzt auf jeden Fall. Dann wissen die ganz genau, wofür sie das machen.
Ja, ich hatte das auch mal. Ich war bei einem Medizintechnikhersteller in den USA und in diesem Gebäude gab es in der Mitte so ein Forum. War in Kalifornien, schönes Wetter, auch im Januar. Und der Entwicklungschef hat einen Doktor einfliegen lassen. Der konnte auch wirklich gut erzählen. Und er hat den Leuten aus der Praxis berichtet, wie er wirklich Einsatz mit dem Gerät auch unter schwierigen Bedingungen mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen und sollte dann schnell handeln, mit dem Koffer und den Geräten von dieser Firma gearbeitet hat und hat ihnen auf der einen Seite gesagt, das ist wirklich toll und deswegen nehme ich euers und nicht das vom Wettbewerber, aber das und das könnte besser werden. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Quelle und eine Message, wenn das von der Seite kommt, als von dem Projektleiter und von dem Chef, der es schon fünfmal gesagt hat.
Da sind wir vielleicht auch ein bisschen im Vorteil. Du hattest ja die Entstehungsgeschichte angesprochen und es war immer so, Stefan hat immer schon Wert darauf gelegt, dass er ein echtes Problem löst. Mhm. Also er war selber auch im OP unterwegs und hat sich eben die Dinge da angeguckt und da ein unglaublich gutes Verständnis für. Das heißt, es ging nie darum, wir haben ein Produkt XYZ und das wollen wir jetzt bitte verkaufen, sondern es ging immer vor allem darum, mit allen Vor- und auch Nachteilen durchaus, die daherkommen. Ja, es ging immer darum, bestimmte Probleme zu lösen und dann eben zu gucken, was ist denn dann das Produkt, was wir dann tatsächlich auch verkaufen können.
Cool. Danke. Nächstes Thema, Community of Practice und autonome Teams. Eigentlich umgekehrt. Agile will ja Autonomie, mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung und dann hat man autonomere Teams. Wenn aber diese Teams in ihrer Autonomie zu weit gehen, ne, und Dinge machen, die man dann hinterher korrigieren muss, dann macht man Fehler. Also muss man auch dafür organisatorisch was haben.
Ja.
Und da habt ihr neben den Lecks, neben den Etappenplanungen noch was Neues eigentlich.
Genau, also die Communities kennt fast jeder, auch jeder, der irgendwie online unterwegs ist. Alles heißt irgendwie jetzt Community. Und das ist auch erstmal die Kernidee einer jeden Community, ist natürlich Wissen oder Informationen auszutauschen. Die Communities of Practice gehen da aber eben ein bisschen einen Schritt weiter, weil es gibt eben Themen, wenn man sich vorstellt, wir haben unsere Entwicklungsteams, die an den Produkten arbeiten. Und dann gibt es aber Themen, die sozusagen über alle Teams hinweg irgendwie auch das Produkt beeinflussen. Mhm. Das können so einfache Sachen sein wie, in welcher Programmiersprache programmieren wir eigentlich? Mhm. Ja? Stichwort Memory Safety und so weiter. Ja? Grüße an die C++-Kollegen. Ja? C++ wird irgendwann einfach nicht mehr akzeptiert werden. Und der Zeitpunkt ist nicht in 10 Jahren, sondern wahrscheinlich in 2, 3 Jahren. Das sind alles Dinge, das sind ganz konkrete Probleme, die man dann lösen muss. Und natürlich kann man dann versuchen, ein Sondergremium irgendwie zu schaffen, aber am besten können sich die Entwickler selber darüber austauschen, weil das sind die Experten zu diesen Themen, die wir haben. Und die Communities of Practice sind sozusagen eine Community, die auch ein Mandat hat, Dinge zu entscheiden. Also wir haben zum Beispiel eine Software-Community, die dann eben auch entscheiden kann, wie gehen wir mit diesem Ding um, dass wir Memory-Safe Languages brauchen in Zukunft? Was wollen wir da machen? Und wenn sich die entsprechenden Experten dann dazu auch ausgetauscht haben, entscheiden die auch. Die werden sozusagen vom General Management auch dazu beauftragt und eben auch kriegen das Mandat, diese Entscheidung zu treffen. Und man schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Einerseits kriegt man sehr, sehr gute Vorschläge, weil man die Vorschläge von den Leuten bekommt, die es machen. Und gleichzeitig, also die Software-Community hat bei uns viele 100 Mitglieder, nämlich alle unsere Entwickler. Und das ist regelmäßig auch eben in dem Lack-Rhythmus. Das heißt, die haben auch die Zeit da. Und die sind automatisch alle informiert, weil sie selber darüber diskutieren. Da gibt es natürlich bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Ja, wie kommen wir zu einer Entscheidung in einer großen Gruppe? Ja, aber wenn die Leute einmal die Regeln verstanden haben, können die eben auch hochkomplexe Themen, wie zum Beispiel, wie schaffen wir den Umstieg auf Rust, ja, kann man das machen?
Dann hatte ich das doch anders verstanden. Also dann ist das, sag mal, die klassische Community of Practice, wo es um fachliche Methoden, Tools und generelle Dinge gibt, gar nicht mal unbedingt projektbezogen, also zur Synchronisierung, also zusätzlich zur Etappenplanung oder zum Leck, sondern zur Festlegung solcher Dinge. Das Neue beim Agilen ist vielleicht mehr, das ist nicht mehr so hierarchisch. Der Hauptabteilungsleiter hat das jetzt festgelegt und wir nehmen jetzt
und vor allem
und den Prozess.
Es ist halt übergreifend, abteilungsübergreifend und teamübergreifend, weil die Sache, die alle unsere Teams eint, spätestens, ist nicht nur der Name auf dem Firmenschild, sondern die machen alle Medical Devices. heißt, wenn die Software machen im Medical Device Umfeld, werden die alle sehr ähnliche Probleme haben. Mhm. Und natürlich kann man dann hergehen und sagen, okay, Abteilung 1 hat das Problem auf Weg A gelöst, Abteilung 2 hat das auf Weg B gelöst. Weg A und B sind leider nicht kompatibel zueinander, aber es wird schon irgendwie gut gehen. Spätestens, also es geht
auch um Standardisierung, ja, und absolut. Vereinheitlichung.
Spätestens da würde man dann tatsächlich vielleicht auch mal von der FDA angezählt. Ja.
Mhm. Ja. Um letztendlich dann hinterher auch Skaleneffekte und Synergien, Gleichteil, Modularisierung darüber zu erreichen. Aber mehr aus der Mannschaft und nicht aus der Hierarchie.
Das ist eine Mischung. Also jeder kann bei uns eine Community gründen, aber nicht jede Community hat natürlich automatisch ein Mandat von General Management, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist schon ein Zusammenspiel zwischen den Teams und dem Management.
So, jetzt haben wir noch ein wichtiges, interessantes Thema, das heißt Portfolio Refinement, Agilität auf der strategischen Ebene. Also da gehen wir jetzt eine Ebene höher. Mhm. Nicht jetzt auf einzelne Sprints oder Feature oder solche projektinternen Dinge, die zu synchronisieren sind, sondern im Portfolio, in der Roadmap.
Ja, die Kernfrage, wenn wir sagen, was bedeutet eigentlich, dass wir agil sind, da kann man natürlich dann mit einer langen Liste von Methoden antworten. Was wir ja aber ultimativ erreichen wollen, ist, dass wir auf der hohen Ebene, nämlich genau auf der Portfolio-Ebene, eine gewisse Flexibilität haben. Mhm. Unser direkter Konkurrent XY hat aber eben jetzt genau das gemacht. Wie können wir denn darauf reagieren? Oder die FDA ist auf die Idee gekommen, Folgendes jetzt zu verlangen. Oder die EU, MDR und so weiter. Ja? Wie reagieren wir denn da jetzt drauf? Und das sind eben Entscheidungen, die kann ich überhaupt nicht in einem Sprint planen, weil das viel, viel größer ist und auch viel längere Zeithorizonte hat. Und das machen wir eben auf der Portfolio-Ebene. Mhm. Und da ist dann der entscheidende Punkt eigentlich, wie steuere ich ein Entwicklungsvorhaben, so würde es wahrscheinlich die Norm nennen, wie steuere ich das in das Gesamtsystem ein und wie priorisiere ich die gegeneinander? Das ist natürlich im Agilsprech, könnten wir sagen, wir haben eine Roadmap, das alleine reicht aber in der Regel nicht. Also eine Roadmap haben ist das eine, dann sie auch wirklich priorisieren zu können und eben auch flexibel reagieren zu können, ist das andere.
Die gleiche Diskussion, Jens, hatten wir ja auch, ne, das Gegenüberstellen von verschiedenen Vorhaben. Was du jetzt meinst, Frederik, ist das im Trichter noch davor oder schon mit genehmigten Projekten im Tunnel?
Ich würde sogar, also es auf jeden Fall davor, da ist es aber vielleicht noch nicht so konkretisiert, als dass es schon ein Paket ist sozusagen, was man in die R&D-Maschine reinwerfen würde. Mhm. Aber auch da, wir haben nicht unendliche Ressourcen, auch was Forschung angeht. Wir müssen auch da vielleicht gucken, was sind die strategisch wichtigeren Sachen, in die man vielleicht auch die Forschungszeit rein investieren möchte. Das wäre für mich vor dem Trichter, im Trichter. Und wenn man das gut macht, natürlich relativ hoffentlich wenig im Tunnel, wo es dann schon, also je später wir das entscheiden, umso teurer wird es
eigentlich. Ja, genau. Also dieses Element, wo wir drüber sprechen, das, wenn ich das richtig höre, habt ihr es eingeführt, genau aus dem Grund, um im Tunnel weniger Störungen, weniger Chaos, weniger Loops, weniger Umpriorisierung zu haben, mehr nach vorne in den Trichter zu verlagern.
Es macht halt schonungslos auch Dinge transparent, das muss man auch dazu sagen. Vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, aber wir haben quasi damit auch ein echtes Qualitätsgate für die R&D geschaffen. Mhm. Ja, weil natürlich können wir sagen, ja, wir Bauchgefühl glauben, dass das Geld verdienen wird. Und dann auf die Frage, naja, aber habt ihr es mal irgendwie vielleicht auch ausprobiert oder auch mal mit Kunden gesprochen oder geschaut, wie man da Geld mit verdienen kann? Nö, Business Case, das funktioniert schon. Ja, und dann irgendwann stellt man fest, wisst ihr was, wir können damit gar kein Geld verdienen. Das, solche Sachen ist jetzt natürlich ein extremer
Fall. Vorne verschoben werden in den Trichter. Irgendwelche Fragen oder Ergänzungen von euch?
Haben wir noch nicht. Ein To-Do, sehr gut.
Ja, cool. Danke. Frederik.
Ist auch, also, ne, Warnung, ist es nicht einfach. Nee. Man muss viele Leute abholen und auch man rüttelt auch durchaus an dem einen oder anderen Königreich. Ja. Mhm. Also warm anziehen.
Wenn wir jetzt Dinge vom Businesswert her weiter vorne gegeneinander vergleichen will und priorisieren will. Ja, glaub, passt gut, ne? Jo.
Die letzten Friedrich. 2 Minuten.
Ja.
Ich glaube, jetzt kommt es zu unserer Gamechanger-Frage, oder?
Höhepunkt, Friedrich. Oh. Ja, wir haben ja diese 2 Rituale immer in unserem Podcast. Das erste hast du erfolgreich hinter dich gebracht. Du bist jetzt deutlich gestärkter im Immunsystem.
Entkalkter, ja.
Auf jeden Fall. Das zweite ist, was war ein Gamechanger in deinem Leben?
Für mich ganz eindeutig, ich habe vor einigen Jahren, vielen Jahren, ein TDD-Training tatsächlich gemacht, dachte ich, mit Craig Lahman. Das ist einer der Erfinder vom Less-Framework. Mhm. Und das ist so überhaupt gar kein agiles Thema eigentlich, dachte ich, weil das eine sehr Hardcore-Entwicklungsveranstaltung war über 3 Tage. Und ich, frisch von der Uni sozusagen, ich dachte, ich weiß alles, was es zu wissen gibt über Test-Driven Development. Mhm. Alle Bücher gelesen. weit gefehlt. Und der Knackpunkt für mich war eben, dass das natürlich eine Methode ist, an der aber eben so viele andere Sachen dranhängen, ja, die man nicht wirklich messen kann. Und das war für mich so der Aha-Effekt. Und für mich auch so ein, wie ich entwickelt habe, hat sich nach diesem Training so nachhaltig verändert, dass das eindeutig, und das hat mich auch dann in die Richtung, diese Aha-Momente möchte ich auch bei anderen. Und das war dann so der Anfang auch für den Agile Coach sozusagen.
Das war dein beruflicher Game Changer.
Das war mein beruflicher Game
Changer. Gibt es noch einen anderen?
Einen privaten Game Changer würde ich vielleicht tatsächlich den Umzug nach München nennen, als Nordlicht, schwierig. Man hört im Norden nur schlechte Sachen über München. Und dann aber zu lernen, dass München eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie sein Ruf in Norddeutschland so ist. Das war schon, also ich bleibe.
Gut, bei mir war es umgekehrt.
Okay.
Ja. Ich habe gehört, dass die Münchner so viel Schlechtes über den Norden.
Ach so, ja, das kann
ich
auch sein.
Ich habe da mal einen Taxifahrer gefragt, ist es wirklich so, dass ihr die Preußen, die Nordlichter nicht so gerne mögt? Ich sagte, nee, ist eigentlich kein Problem. Das Schlimme ist nur, wenn einer stirbt, dann kommen 100 zur Beerdigung und 90 bleiben da. Gut. Punktlandung. Friedrich, das war kurzweilig. Hochspannend. Dein Wissen über Medizintechnik, Agile, Entwicklung und in einer geilen Firma.
Absolut.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr da wart.
Ja, ich wollte dir eigentlich ein Mettbrötchen mitbringen, deswegen so. Aber ich dachte mir, Brainlab ist ja pink.
Ja,
warum
das
auch
stimmt.
Immer?
Brainlab pink.
Ja. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich weiß es nicht tatsächlich. Das war schon pink, als ich da angefangen habe.
Und deswegen eine pinke Runde für dich.
Vielen Dank.
Bitte nicht essen.
Ah, sie riecht toll.
Vielen Dank an das Team hinter der Kamera, an Luise, Patrick, Anjan, Jordanka und viele mehr. Ja, genau. Schönes Wochenende. Danke, dass ihr
Schönes
dabei
Wochenende.
Wart. Tschüss zusammen.
Ciao.
Bye, bye.